Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTS Weekly Offroad und heute auf dem Panel Andreas Dom.
Hola!
Und der Daniel.
Guten Abend.
Und meiner einer, der Max Snyder. Hallo, wie geht's denn so?
Ja, muss ja, ne?
Ganz gut, ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag, das heißt, ich bin bereit, über sehr, sehr viel über Popkultur zu reden.
Oh, super.
Ich hatte gestern vielen Dank für die Einladung Arbeitstag. Auf jeden Fall.
Ja, schön, dass es geklappt hat, ja. ja, den Andreas Dom könnt ihr vielleicht kennen aus so irgendeinem Star Trek Podcast. ganz unbedeutend, ne? Hört keiner, ne?
Unbedeutender Star Trek Podcast, genau, Discovery Panel, hört doch mal rein, discoverypanel.de. Wir besprechen Discovery, aber auch alle anderen Serien und Lieblingsfolgen. Und Lieblingsfolgen ist ein gutes Stichwort, oder?
Mhm, genau.
Ich will dir hier so quasi ja. die Überleitung auf dem Silbertablett reichen.
Sehr gerne. Gäste, die die Sendung hijacken, sind die besten Gäste. Muss man weniger tun. Ja, genau, wir reden heute über Staffel 2. Folge 12 von Breaking Bad, Folge Phoenix, die unser lieber Gast vorgeschlagen hat und ich glaube, das kam noch, während wir eine Aufzeichnung hatten oder so, oder pre the post show, dann meinte zumindest einer von uns, können wir den auch gleich hier einladen, ne? Ja, gute Idee.
Das war eine tolle Idee, vielen Dank.
Genau. Und ja, da sind wir und besprechen heute diese, jene Folge, die ja zumindest schon mal so einen netten kleinen Hammer am Ende hat. Und wie ich auch schon im Vorgespräch gesagt hatte, die kann man ganz gut gucken und dann ist man schon relativ schnell wieder in der Geschichte drin, wo man in der Handlung oder in der Story von Breaking Bad gerade so ist. Wenn man das irgendwie ja beiläufig schaut oder so, wie wir jetzt gerade mal zur Vorbereitung des Podcasts die Folge nochmal geschaut hat.
Ist krass, oder? Also wie stark man wieder in der Gesamthandlung von Breaking Bad drin ist. Also es ist, ich habe wirklich auch nur diese Folge nochmal gesehen zur Vorbereitung. Mhm. Gar nicht die Folge davor, die Folge danach spielt dann auch keine Rolle mehr im Prinzip. Aber ich war sofort wieder drin und ich hatte auch sofort wieder Lust weiterzugucken, weil ich diese Folge wirklich sehr, sehr überragend finde in allem, was sie macht.
Okay, ja, genau, da kommen wir dann gleich zu dem Stichpunkt, nämlich warum diese Folge?
Die Frage stellst du mir, ja?
Ja.
ja, einerseits wegen diesem krassen Moment am Ende. Ne? Das ist ein Moment, der mir damals bei dem Erstgucken tatsächlich die Tränen in die Augen gerufen hat. Sagt man das so? Keine Ahnung, wie auch immer.
Getrieben,
genau. Also das ist wirklich einer der krassesten Momente, vielleicht auch der erste unfassbar krasse Moment für Walter White. Ne? Ich glaube, es ist auch tatsächlich sein erster, ja, sagen wir Mord, weiß ich nicht. Ne? Also zumindest der erste Tod, den er billigend in Kauf nimmt, wobei man, wenn man die Szene genauer betrachtet, tatsächlich ja davon sprechen kann, dass er auch diesen Tod verursacht hat. Und zumindest mitschuldig daran ist. Und das ist sehr, sehr heftig, vor allen Dingen, weil das so eine Situation ist, in der wir Jesse haben, der wieder Hoffnung hat, in der wir den mitfühlenden Vater, wunderbar gespielt von John Delancey, also hier wieder der Star Trek-Bezug, das ist hier der Q aus Star Trek, wenn ihr ihn nicht erkannt habt, ne? diesen sorgenden Vater, den haben wir und damit ist da so eine emotionale Fallhöhe drin in dieser Szene, die bei mir wunderbar funktioniert hat. Wirklich sehr, sehr wunderbar. Und das Schöne ist ja auch, dass es auch ihn mitnimmt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er kalt davor steht, wie in den späteren Staffeln, wo er dann wirklich irgendwie jegliches moralische Gefühl verloren hat, sondern er ist in diesem Moment ja tatsächlich noch eigentlich der alte Chemielehrer. Er betreibt ja auch seinen Job tatsächlich noch. Ne? Man sieht ja auch zwischendurch in der Schule. Und er steht dann da vor dem Bett und sofort treibt es ihn selber irgendwie die Tränen in die Augen. Dieser Moment ist wirklich, war vielleicht mein Höhepunktmoment in der gesamten Serie, muss ich sagen.
Ja, es war auch bei mir so beim ersten Mal schauen, war das so ein, ja, doch relativ heftiger Moment. Und das ist so der erste, ja, Bitch-Move sozusagen von Walter. Also das erste Mal, wo er so, ja, mehr so, also auf jeden Fall den Schritt Richtung Mr. Heisenberg macht. Mhm. Und ja, auch lässt einen dann tatsächlich relativ heftig zurück, weil man denkt so, was macht er jetzt nicht wirklich? Und ja, okay.
Ja, aber es ist tatsächlich ja nicht nur dieser Moment, sondern tatsächlich auch die Hinführung zu diesem Moment, ne? Und damit die Szenen, die da vorkommen. Also diese, zum Beispiel diese großartige Kneipenszene, ne, wo Walter, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie Walter neben dem Vater sitzt und mit dem Vater quasi über Sorgen und Ängste bezüglich ihrer Kinder oder zumindest Verwandten spricht, aber auch so, da, was mir jetzt beim zweiten, beziehungsweise zweite oder dritte Schauen, was ich jetzt gemacht habe, aufgefallen ist, auch so Szenen, die sich spiegeln, ne? Das Kind, das geboren wird, dem, damit es zur Seite liegt, tatsächlich dieses zusammengerollte Handtuch drunter gelegt wird, ne? Und gleichzeitig haben wir ja diese Bestimmung, dass wenn man eben diese Drogen genommen hat, dann muss man sich quasi auf die Seite legen, damit man eben nicht an seinen eigenen Erbrochenen erstickt. Und das spiegelt sich so, ne? Also diese Fürsorge für das neugeborene Kind auf der einen Seite und auf der anderen Seite tut Walter eben nichts dafür, um hier die Freundin von Jesse, deren Namen ich leider hier wieder vergessen habe, Jane, zu retten. Genau. Und das ist unfassbar gut gemacht. Also das ist wirklich ein Höhepunkt der Seriengeschichte.
Vor allem beim ersten Mal gucken, beißt man sich auch so ein bisschen in die Faust, wenn sich da Walt und Janes Vater treffen und die aber die Verbindung, also von ihrer Verbindung zueinander beide nichts wissen.
Ne? Genau, also, genau. Die
könnten sich kennen sozusagen, aber ja, tun es nicht. ich überlege gerade, war Bryan Cranston mal in Star Trek? Nee, ich glaube nicht. Also er hat in sehr vielen Filmen mitgespielt, wo man immer wieder drüber stolpert, so huch, was macht er denn da? Also zum Beispiel Saving Private Ryan, Private Ryan, wie heißt der? Der Soldat James
Saving Ryan? Saving Private Ryan heißt
ja, er. Genau. Der lief neulich im Fernsehen, bin ich hängen geblieben, hab den dann geguckt und hab dann nebenbei auch festgestellt, der falsche James Ryan, den sie da zuerst finden, ist Nathan Fillion. den ich auch nicht erkannt habe, weil er im Deutschen eine komplett andere Stimme hat, die überhaupt nicht passt und halt natürlich noch mal ein bisschen jünger und schlanker ist. Aber John Delancey, wie du schon gesagt hast, als Q da habe ich leider keinen auf YouTube nichts gefunden, wollte ich noch als Ausschnitt reinspielen. Er war mal als Nachrichtensprecher im Crank 2 mit Jason Statham.
Ach, krass, okay.
Saß hier im Kino, hab den zweiten gesehen, damals im Kino gesehen. Und er sagt, ach, guck mal, Q als Nachrichtensprecher, ist ja lustig.
Ja, John Delancey war für mich, also ich war nie so ein jemand, der irgendwie auf Conventions gegangen ist oder sowas. Aber dann haben wir mit dem Star Trek Podcast angefangen, der lief ja ganz gut und haben uns deswegen entschlossen, dass wir zum ersten Mal auf eine Convention gehen und zwar auf die FedCon in Bonn. John Delancey war der erste Gast, den ich jemals auf einer Convention gesehen habe. Und ein sehr, sehr schräger Vogel tatsächlich. Also der geht da auf die Bühne und erzählt eine Stunde darüber, dass er ja gerne segelt. Also er hat ganz, ganz viele Segelgeschichten erzählt. So. Und davor eben sitzen irgendwie so, keine Ahnung, 2000 Sci-Fi-Nerds und denken so, ja, spannende Nummer, auf jeden Fall. Aber wir wollen eigentlich gerne mehr vom Set irgendwie hören. Was hast du eigentlich mit Patrick Stewart gemacht? Lieber Q, so. Aber nee, er wollte lieber über das Segeln sprechen. Das ist offensichtlich ein Segel-Enthusiast.
Ja, ich war bisher auch nur immer auf einer Comic-Con in Deutschland, der ersten in Deutschland, also die erste auch in Berlin. Und war auf dem Doctor Who-Panel. Und da war dann als Moderator Greg Grunberg, die man auch aus Heroes kennt unter anderem. oder ja auch eine kleinere Rolle in den letzten Star Wars Filmen hatte und kam halt so auf die Bühne und meinte so, ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt hier bin, aber ich bin großer Fan der Serie und habe mich jetzt hier als Moderator eingeschlichen. Und
sehr schön.
Ja, das war ganz cool und hab dann noch ein Foto ergattern können mit Billy Piper. Stand erst in der Schlange von fürs Foto für James Masterson. Auch nicht schlecht, aber war jetzt nicht so das, was ich wollte. Und ja, war sehr voll und dann war zum Schluss nur noch Hi, Foto, der nächste bitte und ja, irgendwie noch ein Hi und Danke drin auf Englisch bei mir, mehr nicht, vor lauter Aufregung. Ja, aber war sehr cool.
Ja, sehr schön. Wie habt ihr denn die Folge wahrgenommen? Also ich weiß nicht, ob ist meine Blickwinkel irgendwie getrübt von früher oder sowas? Also ich fand es wirklich nochmal super, als ich gestern geguckt habe.
Also ist jetzt ja nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber auch jetzt keine von denen, wo ich sage, ja, also es ist definitiv eine gute und vor allem auch wichtige Folge, ne, so für den Verlauf der Handlung und vor allem für auch die Beziehung zwischen Walt und Jesse später.
Ja, absolut.
Aber es ist jetzt auch nicht sowas wie die Fliege, wo ich sage so, oh, ja, skippe ich beim Rewatch.
Ach, die Fliege war ein schönes Experiment.
Ja, es ist
so. Ich spreche dir immer wieder darauf an, dass man sowas in einer Serie, die halt irgendwie 5 Staffeln schon läuft, da kann man sowas wie die Fliege machen.
Ja, das ist halt so eine Bottleneck-Folge, ne? Wenn man irgendwie ja, ein bisschen Geld sparen muss oder gerade oder noch eine Folge machen muss oder weiß ich nicht, ja, gerade irgendwie. Ja. ja, es. Also, was schlimmer war eigentlich nur in der 3. Staffel Fargo, die eine Folge. Und ich fand die Staffel bis dahin schon eh so, komisch. Und dann gibt es irgendwie die 3. oder 4. Folge, die, wo einfach die Story an sich ist so, ja, okay, dein Stief- oder Zieh-Opa hatte eine spannende Backstory, irgendwie ein schönes Erlebnis und die haben wir jetzt erfahren, aber ja, das trägt nicht zur Staffel bei und das war es denn schon, okay.
Ich habe sie tatsächlich nicht durchgehalten. Die 3. Staffel Fargo habe ich nicht durchgehalten. Ersten beiden fand ich wunderbar, aber ich hasse es, wenn ein Darsteller 2 Personen spielt. Das finde ich, das ist ziemlich das Schlimmste, was man mir antun kann irgendwie in der Serie.
Ja, für mich war die Optik von David Hewlett irgendwie zu drüber. Das hat mich angewidert, seine Zähne. Also es war natürlich gut, ne? Aber für mich war das zu anstrengend. Und ja, leider Mr. Dingsbums hier, Ewan McGregor, ein bisschen verschenkt in der Serie. Und ich habe es dann eigentlich nur, ja, das der Vollständigkeit halber zu Ende guckt und wegen Mary Elizabeth Winstead. Ja. Auf die habe ich so einen heimlichen Crush und ja.
Ja, da darf man auch mal weiter gucken. Da darf man auch mal Dinosaurierfilme gucken. Ne?
Oder halt nochmal Final Destination.
Auch das.
Ja. Daniel, welchen Stellenwert hat die Folge bei dir?
Ach Gott, ich meine, ich habe jetzt Breaking Bad auch lange nicht gesehen. Deswegen. Ja, die Folge ist halt für Walt ein relativ wichtiger Turning Point, wo er quasi mehr zu Heisenberg wird, quasi als vorher noch Walt war. Trotzdem hast du mir auch dieses Gefühl bei ihm mit der Familie, dass quasi gerade seine Tochter geboren wird, und er so hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Figuren. Dass er halt bei Jesse versucht dann auch noch diese Vaterrolle zu spielen, obwohl er quasi schon damit abgeschlossen hat, ihn zu retten und ihn doch noch retten möchte. Und ich glaube, dass er Jane hat sterben lassen, quasi mit Absicht, hat er zum Schuss von Jesse gemacht. Und ich finde, das ist wirklich eine gute Folge. Ja, mir fällt dazu jetzt auch nicht mehr viel ein. Vielleicht nicht die beste Folge von Breaking Bad, aber definitiv eine sehr, sehr wichtige Folge für die Handlung.
Ich glaube auch, dass er es definitiv an der Stelle zum Schutz von Jesse gemacht hat. Zumindest glaubt er das ja immer. Ne? Also er glaubt ja immer, dass er das für das Gute tut, was er da tut. Und ich finde, das kommt hier nochmal in dieser Folge super raus, dass er halt wirklich da völlig den moralischen Kompass verloren hat. Ne? Also er glaubt tatsächlich, dass dieses Sterben lassen oder wenn man halt eben sieht, dass er ja vorher Jesse erst schüttelt und dadurch überhaupt sie auf den Rücken fällt, dass tatsächlich er ja den Tod verursacht hat, aber dass das okay ist, weil er tut das ja für das Gute. Mhm. Und das ist ein so falsche Ansicht, die man natürlich aus der Außenperspektive so beurteilen kann. Aber man sieht eben, der Typ, der in der ersten Folge quasi noch anfangen wollte und sagen wollte, ja, ich habe hier meinen moralischen Kompass und ich hole dich da raus und der im Prinzip in dieser Episode auch noch sagen will, ja, ich gebe dir nur nicht die Kohle, damit du dich nicht wegschießt mit deinen Drogen, ne? Der immer noch glaubt, dass er wirklich das Richtige tut und dabei unfassbar viel Leid verursacht. Das finde ich, kulminiert hier nochmal in dieser Folge, wie fast in keiner anderen. Also es gibt noch andere, wo dann eben irgendwelche Leute erschossen werden wegen ihm, aber die kommen eher später. Und ich finde, das ist hier der erste große Moment, wo er dann sagt, ja, ich tue das Gute und dabei sterben Menschen, aber mein Gott, da ich tue ja immer noch das Gute.
Mhm. Ich glaube, wir machen es heute mal ein bisschen anders, wir brechen jetzt den Redefluss nicht, sondern bleiben so ein bisschen bei so den Highlights der Folge, oder was uns so aufgefallen ist. Also ich habe ja auch hier noch Notizen gemacht. Schönes Stilmittel, so typisch Breaking Bad ist jetzt zu Anfang, als Walt irgendwie in seinem Kofferraum Platz macht und den Ersatzreifen rauswirft, und der dann aus der Ferne ins Bild gerollt kommt und noch das Telefon, dieses alte Telefon da wegrammt. Was gefühlt habe ich das beim Rewatch so als irgendwie, also das Telefon lag da nicht zufällig und wahrscheinlich auch nicht nur für den Witz, sondern es war so, also ich habe es so ein bisschen als so Better Call Saul Referenz verstanden.
Und Redcon,
ja. Ja, und man sieht noch so ein bisschen, aus welcher Zeit die Folge stammt. Übrigens, man kann relativ gut einschätzen, zumindest wann die Episode spielt, weil es wird ja in dieser Bar-Szene die Landung des Phoenix-Länder auf dem Mars angesprochen. Mhm. Läuft wieder gerade im Fernsehen.
Ja.
Zumindest wird darüber berichtet. Und da ich mal geguckt, Phoenix Länder, ja, der hieß tatsächlich so, ist auf dem Mars gelandet und die Episode spielt dann so irgendwo um den 25. Mai 2008 rum. Mhm. Da ist zumindest der Phoenix Länder auf dem Mars gelandet. Und ja.
Zum Anfang habe ich noch eine Frage.
Ja.
Ich kenne jetzt die Folge davor nicht mehr genau, aber warum hat Walt es so eilig? Was macht er da genau?
Er wollte ja die bisherigen gekochten Crystal Meth Anteile an Guts verkaufen. Mhm. Und der hatte ihn dann in der letzten Folge, war irgendwie kurz so ein kurzes Hin und Her mit wer wie was wie viel und so. Dann als gerade, genau, wurde saß er irgendwo und hat von dem einem Handlanger von Gus irgendwie einen Zettel oder einen Ort genannt bekommen, hier, da und der und der Rasthof, dann Geldübergabe, und als er auf dem Weg dahin war, hat ihn dann Skylar angerufen, dass jetzt das Kind kommt.
Ja, krass.
Genau, und wollte er eigentlich noch war zur Geburt vom Kind, ich weiß es gar nicht, irgendwie so. Auf jeden Fall hat er ja dann noch versucht, Jesse anzurufen, deswegen waren da so viele Nachrichten auf dem AB. und er beschuldigt ihn ja später auch, dass er wegen ihm, weil er das verpennt hat, wegen dem Drogentrip, dass er zu der Übergabe ist, zu dem Deal ist, und deshalb die Geburt seiner Tochter verpasst hat.
Ja, was ja auch nicht so richtig stimmt, ne? Also im Prinzip hat er es ja selber ausgesucht, dass er quasi diese Dealübergabe da macht.
Ne? Ja, genau, ja. Oder zumindest sich so dafür entscheidet, dass er jetzt jemand dahin fährt, als irgendwie, weil da hätte er sicherlich noch irgendwie sagen können, sorry, kann ich, meine Tochter wird gleich geboren, können wir das nochmal verschieben? Wäre bestimmt drin gewesen, weiß ich nicht.
Ja. Also. Das heißt aber, er hatte in der letzten Folge schon die Kohle wahrscheinlich von Saul bekommen, ne? Ja. Also zumindest das Bargeld, was Saul dann ausgezahlt hat, nachdem er seinen Anteil da abgezogen hat. Mhm. Ne? Und hatte das auch, nee, hat es ja noch nicht Jesse gegeben. Was hatte Jesse denn da versteckt unter dem, unter der Spüle? Das war ja auch die, Meth, ne?
Ja, ja, seinen Anteil der, des bisher gekochten Meths, glaube ich. Was er bis dato selber verkauft hat, glaube ich.
Und geklaut hat das aber Walt selbst, ja.
Genau, genau. Und Walt war halt, ist eben zu ihm gefahren und die haben nicht aufgemacht und hat er eingebrochen und hat dann das Zeug rausgeklaut.
Und den Deal gemacht und deswegen hat er es so eilig dann, ne?
Ja. Genau, genau, genau.
Mhm, ja.
Ja. Und, genau, warum er da aufs Motel, auf diesen verlassenen Motel-Parkplatz fährt, das habe ich nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich wird da irgendwie das, also er packt halt das Geld um irgendwie, ne? Vom.
Genau, er packt das Geld
auf, in den Kofferraum.
Ja. Soll keiner bekommen, dass er da irgendwie einen Ersatzreifen wegwirft und eine große Tasche voller Geld
in den
Kofferraum tut.
Und genau, und ruft dann nebenbei noch Skyler an und ja, erfährt dann von Maria, dass das Kind schon geboren ist und ja.
Ja, aber es war eben vor allen Dingen eine Phase, in der es Jesse wirklich besser ging, ne? In der Jesse, der irgendwie das Opfer ist und mit dem wir aber die ganze Zeit mitfühlen, weil er ja quasi der ist, der eigentlich den moralischen Kompass hat, im Gegensatz zu Walt. Ja. Ne? Dem es dann besser ging und bei dem man dann das Gefühl hatte, okay, die haben zwar jetzt gerade diese Drogenprobleme, aber eigentlich tun die sich total gut und ich glaube, die beiden könnten auch zusammen irgendwie wieder durchstarten und könnten irgendwie ein gutes Leben zusammenführen. Ne? Mhm. Und gerade diese Phase wird ja damit so durchbrochen, ne? Mit dem, was dann eben Walt verursacht. Ne? Und ich finde, also gerade das ist diese Fallhöhe, die da aufgebaut wird für die letzte Szene. Und ja, genau das hat in dieser Szene so gut funktioniert. Ich glaube, wenn ich mir die letzten Folgen davor auch nochmal angeschaut hätte, dann wäre ich genau wieder in diesem Gefühl gewesen. Ich meine, wir sehen jetzt schon quasi das Ende und in diesem Ende ist Jesse schon wieder hart drogenabhängig und Jane auch. Aber das war zwischendurch überhaupt nicht so. Ne? Die haben sich ja versucht, da rauszuziehen. Ne? Und du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, wenn Walt jetzt nicht mehr in Jessys Leben wäre, dann wäre alles gut, dann würden die das schaffen. Ne? Ja. Ja, und jetzt sehen wir das Ende hier. Wenn Walt wieder in Jessys Leben reingeht, dann löst er ganz schlimme Sachen aus. Und das sind eben zwei labile Personen. Und diese labilen Personen schießen sich dann halt weg. Genau. Ja.
Ja. Was ich auch spannend fand, so dieser Wechsel von Jane wirkt nach außen hin in einigen Szenen relativ stark. Ne? Irgendwie als sie bei Walt anruft und ihn erpresst. Und halt damit droht, zur Polizei zu gehen, wenn Jesse nicht sein Geld bekommt. Oder halt zumindest so in den ersten Folgen, ne? Und dann aber komplett andere Figur eigentlich ist, wenn sie von ihrem Vater da überrascht wird, nachdem sie mal wieder ein Meeting verpennt hat und gerade raus will und dann steht er vor der Tür und geht halt ins Haus und sieht, was da Sache ist. Und ja, da irgendwie komplett ja eine andere weinerliche Person ist irgendwie, die ihr Leben nicht mehr so richtig unter Kontrolle zu haben scheint.
Aber wie schätzt ihr das denn ein? Also wie hat das auf euch gewirkt? Würden die es schaffen? Also würden die jetzt am nächsten Tag in den Entzug gehen und dann, keine Ahnung, nach Neuseeland fahren können?
Glaube ich nicht. Also ich habe es den beiden echt nicht abgenommen.
Ja, also ich hätte das so ähnlich so. Ne? Das ist ja so. Das hat ja so ein bisschen so eine klischeehafte Szene, so die, ja, wir hören auf, aber jetzt nehmen wir noch mal einen Schuss, so, ne?
Sie wirken halt so euphorisch, ne?
Ja, genau. Und
es ist halt auch da, ne?
Ja, es ist auch so ein bisschen, genau, es ist auch, also es ist ein bisschen niedlich, ne? Wie sie so, oh, lassen noch Neuseeland da, so, oh ja, da haben sie ja Helle Ringe gedreht, ja. Also würde ich auch hinwollen, aber vielleicht nicht für immer mal so für einen Urlaub oder so, aber
aber jetzt gerade will ich gerne in Neuseeland.
Ja, das stimmt, ja. Bestimmt schön warm da.
Ja, es ist schön warm da, sie haben Zero Covid, also das ist schon eine ganz schöne Situation.
Ja. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Walt ihnen die Drogen weggenommen hätte. Wie gesagt, hat so, nee, okay, dann hier habt ihr das Geld, aber ich neben den ganzen Drogen, was ihr noch habt, irgendwie mit. Oder wenn zumindest der Vater vorher, als er im Haus war, die restlichen Drogen irgendwie mitgenommen hätte.
Ja, oder sie halt sofort in den Zug geschickt hätte, ne? Also wie er es eigentlich wollte. Mm-hmm. Er lässt sich dann ja irgendwie aus Liebe dazu überzeugen und merkt ja, glaube ich, auch, dass das die falsche Entscheidung ist. Sonst geht er ja nicht in die Kneipe, um sich zu betrinken da quasi.
Ne? Ja, ja, ja. Er hadert auch mit seiner Entscheidung da an der Stelle, ja. Was noch passiert in der Folge und auch relativ wichtig so für so die spätere Handlung ist, dass ja Walter das Problem hat, dass er jetzt sehr viel Geld hat, aber es nicht ausgeben kann. Mhm. Und Walter Jr. Diese Spenden-Website eingerichtet hat, die es übrigens immer noch gibt,
ja.
Unter savewalterwhite.com.
Kann man da spenden?
Nee, leider nicht. Alles, was irgendwie als Links klickbar ist, geht auf die AMC-Website. Es wäre zumindest schön, wenn hinter dem Donate-Button irgendwie irgendwas ist, wo man für irgendwas gut, für einen guten Zweck irgendwas spenden kann oder so. Die Website zum Beispiel von die Saul eingerichtet hat in Better Call Saul für Huel, die gab es ja auch. Oder gibt es immer noch wahrscheinlich, weiß gar nicht mehr. Das sind immer so schöne Sachen, wenn man dann denkt so, Moment mal, gibt es die Seite eigentlich wirklich? Oder weiß nicht, irgendwer sagt eine Nummer und man ruft da an, ne? Dann fällt man so, oh ja, gibt es immer noch. Und bis vor kurzem gab es auch zum Beispiel noch die von der Serie Stromberg, finsdorf.de. Gibt es jetzt leider nicht mehr, kann man nur noch im Webarchive abrufen. Das ist manchmal ganz lustig. Und ja, tatsächlich sieht auch die Webseite so aus, wie man sie in der Serie sieht. Ganz furchtbar so. Mit Comic Sans und so.
Aber das mit der Spendenseite ist auch eine krasse Nummer, ne? Also ich finde, das war auch so, wenn ich mich dran erinnere, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das auch so ein Moment, wo ich denke, ja, du hast aber echt auch ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl, ne? Dass er bei Saul steht und sagt, ja gut, ist ein guter Moment, ist eine gute Idee, dass dann irgendwer dafür spendet und dann haben wir plötzlich die ganze Kohle halt auf legalem Wege quasi, also legalem Wege, ne, aber zumindest auf unverdächtigem Wege. Ne, und er sagt dann, nein, das ist Geld, was ich verdient habe und deswegen muss es auch von mir in die Familie gebracht werden.
Das verletzt so, seinen Stolz.
Ja, genau. Also du kleiner Wicht, echt.
So. Das ist ja auch vorher, ne, als er sagt so, das ist ja Almosen, ne, und Skylar direkt so, du sagst es ja also, als wenn es was Schlechtes wäre.
Ja, genau.
Und, ja, da merkt man, dass es sein Selbstwertgefühl, seinen Stolz verletzt. Das ist ja auch später das Ding, was ja die Story weitertreibt, dass er da jetzt was hat, was er kann, was er unter Kontrolle hat und was er doch jeden Preis weiterführen will.
Ja, ja, genau. Und wofür er auch die das Lob haben möchte. Ne? Also wenn ich daran denke, an diese Szene mit Say My Name, ne, die ja sehr, sehr ikonisch geworden ist. Ja. Ne? Also er will ja dann auch irgendwann der Heisenberg sein. Ne? Er will ja auch als dieser der berüchtigte Dealer quasi bekannt werden. Ne? Was natürlich totaler Quatsch ist. Also was am besten machst du es halt wie Gas, ne? Dass du im Prinzip dass dich kaum jemand kennt und du irgendwie ein Fastfood-Franchise hast, ne? Dann, dann passiert nichts. Verstecken. Ja, genau.
Was ich bei dem Save Walter White zum ersten Mal das Gefühl hatte, war, dass White diese Öffentlichkeit nicht haben möchte, weil wenn in bestimmten Kreisen herausbekommt, wer er eigentlich ist, könnte es halt für seine Drogenkarriere etwas schwierig werden, ne? Also seine ganze Familie steht plötzlich in der Öffentlichkeit.
Ja, genau, aber das ist diese kognitive Dissonanz, ne? Also er möchte einerseits diese Öffentlichkeit nicht haben, aber andererseits will er natürlich auch dafür geehrt werden, was er tut. Ne? Beides zusammen funktioniert natürlich überhaupt nicht, aber das ist ihm in diesem Moment nicht klar und es wird ihm ja im Prinzip bis zum Ende der Serie nicht klar.
Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, also wie wir schon am Anfang der Folge hatten, das ist eben nicht nur eine Folge ist, die einen relativ gut wieder einordnet, wo man gerade ist in der Serie, sondern auch eben wichtige Grundsteine legt für die folgende Handlung in den nächsten Staffeln sozusagen. Und also Am schönsten fand ich auch wirklich diese Begegnung von Walt und wie hieß ihr Vater?
Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Aber das finde ich kurz raus.
Das Internet weiß das.
Donald Margolis.
Donald, ja genau, Margolis, ja genau. Genau, der Nachname war wie der vom Dingsbums Rollstuhl-Willi-Schauspieler. Hector. Mark Margolis.
Ja, das wird ja noch wirklich dramatisch, ne? Also die Geschichte von dem Donald Margolis später, ne? Also der quasi auch dafür für den Tod von später 167 Leuten, wie ich gerade lese, verantwortlich ist, weil er sich ja dann nicht mehr auf seinen Job konzentrieren kann, ne? Als Fluglotse quasi.
Ja, da, also was den Handlungsstrang angeht, da finde ich immer noch kritisch, dass das nicht weiter aufgegriffen wird, so nach dem Motto, so, ja, warum ist er denn so früh wieder in seinen Job? Also wer hat da versagt? Also irgendwie seine Vorgesetzten, die sich da nicht drum genug gekümmert haben oder er, der gesagt hat, so, nee, ich brauche irgendwie keine Therapie oder so, ich pack das alleine, das hätte man sicherlich noch erzählen können, aber ja.
Würde aber nicht wirklich der Gesamthandlung beitragen, also.
Ja.
Geht er nicht sofort danach zur Arbeit? Das heißt, ich glaube, es hat keiner mitbekommen.
In der nächsten Folge gibt es tatsächlich einen Punkt, wo er irgendwie nach längerer Zeit wieder zur Arbeit zurückkommt und ein Kollege ihn anspricht, meint, ja, schön, dass du wieder da bist nach langer Zeit. Und er meint auch so, ja, aber irgendwann muss man halt wieder anfangen zu arbeiten. Und da scheint tatsächlich ein paar Wochen zwischen vergangen zu sein.
Ah ja, okay. Ja, aber das waren auf jeden Fall kraftvolle Szenen, finde ich. Ich meine, das sind auch super Schauspieler. Ich finde, die können das alle gut. Und auch die Konfrontation zwischen Jesse und diesem Donald war super. Ne? Also du merkst, da ist Jesse wirklich wieder am Boden. Er weiß auch, dass er gerade schuldig ist quasi dafür, dass er Jane wieder quasi in die Drogen mit reingezogen hat und schnappt sich da den Baseballschläger. Das ist eine absolute Übersprungshandlung. Ne? Der würde auch niemals zuschlagen, ne? So wie wir Jesse kennen. Aber das ist wirklich so, er ist in die Ecke gerinkt, er weiß überhaupt nicht mehr, was er tun soll.
Ja.
Also ich habe mich auf jeden Fall wieder nicht gelangweilt.
Ja. Ich schaue mal, was denn IMDb zu der Folge sagt. Phoenix, eine 9,3 bei
ja, das ist doch,
16.000 Bewertungen.
Das ist doch ziemlich gut. Hm?
Ja.
Wie schätzt Fun Facts zu der Folge? Ich schaue gerade mal.
Wie schätzt ihr die Person Hank Schrader ein? Ich habe das beim gestrigen Gucken nochmal gesehen. Ich gedacht, ich hatte auch letztens nochmal mit einem Freund darüber gesprochen. Hank Schrader ist ja eigentlich ein ganz, ganz schwieriger Typ. Aber mir war der immer sympathisch. Mir ist er auch hier in dieser Situation wieder sympathisch.
Ja.
Obwohl er ja ganz klar Walter auch, also der stellt sich ja deutlich über Walter, auch mit dem Angebot, ja mal, dann bezahlen wir hier diesen Sensor für den Pool, bezahlen wir für euch. Ne? So. Mhm. Was natürlich genau das Falsche ist für Walter, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, Hank Schrader ist so ein, der hat das Herz am rechten Fleck.
Ja.
Er weiß nur oft nicht, wie er es tut.
Mhm. So. Ja, er ist auch, ist so ein, man sieht ja auch, dass er oft sehr, sehr, sehr ambitioniert ist und so, ne, und auch seine Leute irgendwie motivieren kann, so, ne, aber so richtig an die harte Action, das ist ihm dann auch zu viel, ne, er, hat ja da so ein, zwei Ereignisse, sag ich mal, die ihn ja doch deutlich traumatisieren. Und auch die seine Erfahrung mit der mexikanischen DEA ist ihm ja auch irgendwie dann doch zu nah an der Front sozusagen. Und ja, aber genau wie du sagst, er hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck und wahrscheinlich noch eher als Walter.
Walter ist ohne Frage völlig desorientiert, was seinen moralischen Kompass angeht.
Ja.
Kommt denn Schrader auch nochmal in Better Call Saul vor?
Spätere Folgen, ich glaube in der 4. Staffel war zu sehen, als es, oh, was war denn das? Daniel, weißt du es noch?
Ich bin überlegen, ich glaube, mit diesen 50% off, war das das Ding, die beiden? Nee. Er tritt auf, warum tritt er? Er hat irgendeinen Dealer von Saul dran. Mit diesem komischen Deal, den Saul den beiden vorschlägt. Ja, gut, wie war das? Mit Salamanca.
Ah ja, okay. Also, ja, in dem Kontext macht es auch Sinn, ne? Weil er da ja sowieso schon dran war.
Ja, gut, wie war das denn?
Ja, auf jeden Fall ist er auch mit Steve Gomez wieder dabei.
Sind auch irgendwie, glaube ich, nur ein, zwei Folgen, ne?
Fünfte Staffel war das, ja, genau, nicht vierte. Ja. Wir sind jetzt bei der fünften. Ist ein bisschen verwirrend, dass das Spin-off eine Staffel länger geht als die Ursprungsserie.
Na, je nach Zählweise,
lief auch, ne? Lief auch fünf Staffeln, ne?
Ja, genau. Und bei der Call Saul kommt jetzt noch eine letzte, sechste Staffel.
Ach so, ja, okay.
Aber Breaking Bad wurde ja bei den Amerikanern irgendwie in sechs Staffeln gezählt.
Ja, je nach, habe ich auch mal gesehen, sechs Staffeln und dann dachte ich, da wäre irgendwie so, ja, also da waren ja Pause dazwischen, aber es gab trotzdem nur fünf. Mhm. Gut. Ich finde ja auch gerade so einen Artikel, aber nee, aber also es passte auf jeden Fall irgendwie gut rein. Es war auch nicht nur so ein, läuft mal durchs Bild oder irgendwas Konstruiertes, sondern das passte doch ganz gut und der kommt, glaube ich, später nochmal wieder, ja.
Und ich mag diese Hank Schrader-Szenen, die, wenn sie am Pool sitzen und essen, ich weiß, dass es dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob das davor ist oder danach ist, gibt es doch irgendwann die Szene, wo Skyler in den Pool reinläuft.
Ja, ich glaube, das ist später, ja.
Als sie es ist, glaube ich, später, ne, weil sie dann schon Bescheid weiß und im Prinzip mit dieser Schuld nicht so richtig leben kann, ne, und deswegen einfach um irgendwie aus der Situation rauszukommen, in den Pool reinläuft. Und das ist immer dieselbe Optik, wenn sie da am Pool sitzen, ne? Dieses dunkle, dunklen Hintergrund und du siehst quasi nur die Spiegelung in diesem Poolwasser und sowas. Mhm. Und da fühle ich mich immer direkt hineinversetzt wieder, wenn ich diese Poolszenen sehe.
Ja,
stimmt. Es ist so unangenehm. Also es ist so immer, sind immer so solche Szenen, in denen du wirklich nicht dabei sein möchtest, weil es so unangenehm ist.
Ja. Dieser Pool ist halt auch irgendwie keine gute Stimmung bei Breaking Bad. Ist ja eher so ein Pool, ist ja was Positives, aber da weißt du, okay, Pool-Szenen, hier wird's schwierig.
Ja, also der Pool ist in Breaking Bad definitiv ein Zeichen für was Schlechtes. Ja.
Flugzeugabsturz, die Streichhölzer. Ja.
Genau.
Läppert sich.
Genau. Beziehungsweise auch Pool, aber im Anwesen von Eladio. Spielt ja der Pool auch mehrmals eine wichtige Rolle.
Das ist eigentlich total schade, ne? Denn in der Situation, in der die da sitzen, das ist ja eigentlich total nett. Ne? Also dieses Haus ist ja fürchterlich, weil es irgendwie, also offensichtlich werden die in Albuquerque öfter so gebaut, dass man halt möglichst wenig Licht da drin hat. Macht ja auch Sinn, ne? Damit es eben nicht so warm wird da drin. Aber das macht dieses Haus natürlich total beklemmend, ne? Und im Gegensatz dazu, diese Poolszenen abends, da würde man ja eigentlich gerne dran sitzen. Ja. Das ist ja eigentlich total nett irgendwie. Ne?
Ja.
Aber es ist immer unangenehm. Es liegt natürlich an der Dynamik zwischen Hank und Walter. Es liegt an der Dynamik, die Skyler in Bezug auf alle hat, die Marie in Bezug auf alle hat.
Ja.
Ganz, 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 ganz fürchterlich und schön, dass dass auch dieses Gefühl von damals sofort wieder bei mir getriggert hat. Ich habe sofort wieder an diese Szenen gedacht, wie Skyler da in diesen Pool gegangen ist.
Ja, ich fand Skyler insgesamt immer so ein bisschen anstrengend.
Ja, voll.
Weil sie sich immer so in diese Opferrolle begibt und auch in diesem so, du machst das? Ja gut, dann betrüge ich dich mit Ted. So, was, warum? Das ist doch keine Rechtfertigung. Also,
Wobei sie in dieser Folge ja wirklich positiv ist, ne? Also da, da wirkt sie ja echt ganz, ganz normal noch. Ne? Und
ja, bei der nächsten Folge verlässt sie ihn, ne?
Ja, ja. Was war der Auslöser da? Weißt du das noch?
Die Sache mit dem zweiten Handy.
Ach, genau.
Das findet sie, oder was?
Nee, er hat doch in der nächsten Folge hat er die Operation. Und im Delirium fragt sie ihn, ob er sein Handy eingepackt hat. Und er hat gefragt, welches der beiden.
Welches?
Und, genau.
Ja.
Und das nimmt sie ja zum Anlass zu sagen, okay, er hat eine Affäre. Weil irgendwie auch sich zusammenrechnet, okay, er ist nie da. Er hat erzählt, er war bei seiner Mutter. Seine Mutter weiß nicht mal, dass er Krebs hat. Denn die Sache mit Gretchen, die ihm doch kein Geld gegeben hat, sie wundert sich, wo das ganze Geld herkommen soll. Und ja, daraufhin beschließt sie, mit der Tochter und dem Sohn ihn zu verlassen.
Und sie zieht dann erstmal zu den Traders, ne?
Genau.
Ja, Gott, stimmt. Was aber auch für mich zeigt, wie schlecht sie eigentlich ihren Mann kennt, weil sie denkt, dass Walter eine Affäre hätte. Ich glaube, Hank sagt es ja auch irgendwie so, was, Walter? Also auch gefühlt so, jetzt wenn wir von dem Pre-Breaking Bad Walter White ausgehen, die würde niemals eine Affäre haben. Also,
Ja, vor allem, was soll sie sonst denken, ne? Also sie stellt fest, er ist nie da, plötzlich gibt es irgendwo Geld her. Kommst du nicht drauf? Ja, er ist Drogendealer. Fällt einem nicht als erstes ein bei ihm. Deswegen, ich glaube, das ist aus ihrer Sicht die einfachste Erklärung.
Ja, stimmt schon. Ja, stimmt schon. Ja, sie hatte eigentlich keine Chance, aber trotzdem, wie sie im Endeffekt mit der ganzen Nummer umgeht, das macht sie halt maximal unsympathisch. Gleichzeitig muss man immer im Blick haben, was eigentlich Walter White für ein Typ ist. Ne? Und der ist ja im Prinzip ab der ersten Folge derjenige, der es eben nicht hinkriegt. Der keine Ehrlichkeit hinkriegt, der aus dem Willen, etwas Gutes zu tun, ständig das Schlechte tut. Und dann kann man im Prinzip den Leuten, denen er da auf diesem Weg begegnet, kann man im Prinzip keinen Vorwurf machen an der Stelle. Ne? Also ich meine, alle sind Opfer von Walter White. Und ich finde, das sieht man in dieser Folge auch nochmal halt ganz, 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 ganz stark. Es wäre ja alles nicht passiert, wenn er nicht eingeschritten hätte.
Ja, ja, und er ist ja dann nur nochmal hingefahren, resultierend aus dem Gespräch mit Janes Vater in der Bar, ne? Weil er sagte, Familie ist alles und da darf man niemals aufgeben.
Ja, genau. Also er versucht wieder das Gute zu tun. Und was macht er? Er schüttelt Jesse so lange, bis Jane nach hinten fällt und an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. So. Mhm. Also das heißt, das spiegelt so ganz viel, was in dieser Serie erzählt wird, wieder diese Szene. Ne? Also er will das Gute tun, aber er tut dabei das Schlechte. Und er könnte noch einschreiten und wieder das Gute tun, aber er macht's nicht. So, Er hat ja so viele Ausstiegspunkte insgesamt in dieser Serie. Ja. Und allein in dieser Folge hat er so viele Ausstiegspunkte, die er ziehen könnte. Ne?
Ja.
Aber er zieht sie halt nie.
Ja. Die Szene am Ende war übrigens ursprünglich anders geschrieben, habe ich gerade gelesen. Und zwar sollte Walter am Ende der Szene Gott, wie war das denn gerade? Also ich glaube, ursprünglich stand im Skript ist so drin, dass er sie auf ihren Rücken dreht, damit sie halt erbricht und daran stirbt. Und Bryan Cranston hat halt dann das Gefühl, dass es zu weit geht und sich dann daraufhin mit der Produktion geeinigt, okay, wir machen das ein bisschen anders, dass sie halt durch seine Aktionen sich auf die andere Seite dreht und er dann nichts tut.
Mhm. Ja, was ich besser finde, ja.
Ja.
Ja, es ist besser, genau, weil er dann ja, also er trifft ja die Entscheidung erst später, ne? Und er hat dann nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich rette dieses Leben. Ne? Wenn er sich spontan dafür entscheidet, sie jetzt quasi aktiv auf den Rücken zu legen, dann ist da schon vorher eine Entscheidung gefallen. Deswegen, ja, finde ich auch, die Lösung ist besser. Ja.
Gleichzeitig ist er in der Szene halt komplett überfordert.
Ja, absolut. Sonst würde er ja nicht anfangen zu weinen, ne?
Ja. Mhm.
Ja, aber das, ich meine, das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für den Showrunner, ne? Wenn Gilligan sich darauf einlässt, dass sein Hauptdarsteller eben da sagt, nee, ich kenne meine Figur und das würde jetzt besser zu dieser Figur passen. Und du hast halt gute Hauptdarsteller, dann ist das ein gutes Zeichen. Das ist in den besten Serien ist es wirklich so, dass die Hauptdarsteller ihre Figur so gut gezeichnet bekommen haben, dass sie selber wissen, wie ihre Figur handeln würde. Und wenn das dann gute Schauspieler sind, dann kriegen die das natürlich gut hin. Und wenn dann der Showrunner beziehungsweise auch die Writer darauf hören zu sagen, ja, hör mal, meine Figur würde irgendwie anders handeln, dann kriegst du auch gute Szenen hin. Ne? Dann kriegst du nachvollziehbare, gute Szenen hin und eine gute Charakterzeichnung. Und das scheint hier gelungen zu sein. Also es ist auch ein Lob. Im Prinzip diese Freiheit, den Schauspielern zu geben, ist ein Lob an Vince Gilligan. Muss man so sagen. Ja.
Ja. Wir kommen so ein bisschen zum Ende der Folge, würde ich sagen. Mhm. News gibt es aktuell keine, soweit. Dreharbeiten sollen ja, wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon im Frühjahr 2021 beginnen. Sofern da nichts noch dazwischen kommt. Und ja, ausgehend davon würde ich jetzt mal sagen, wir können frühestens im Herbst oder Winter mit der 6. Staffel rechnen, wenn nicht sogar erst im übernächsten Jahr.
Aber dann mache ich mal eine Vorlage, weil ich habe ja gesagt, das ist meine Lieblingsfolge, besprecht die bitte unbedingt, ne, dafür habt ihr mich eingeladen. Was sind denn eure Lieblingsfolgen? Ihr habt es bestimmt schon mal gesagt, aber können wir ja nochmal hier aufnehmen.
Erik hat gerade noch eine News reingeworfen, komme ich gleich zu. Ja, kann sein, aber mir fallen die gerade nicht ein. Definitiv die letzte Folge ist eine der Lieblingsfolgen von mir.
Ach krass, okay.
Beziehungsweise auch das Staffelfinale von der 4. Staffel. Mhm. Weil auch, ich finde, auch da hätte die Serie schon zu Ende sein können. Mit einem doch noch sehr viel offenen Fragen, aber die hätte da schon zu Ende sein können und dann mit so einem, übrigens hier, wir machen doch noch eine 5. Staffel.
Ach, das ist der, ich sehe gerade, Face Off heißt die, ne? Das ist die Folge, in der Gus hochgejagt wird. Ne?
Genau.
Ach, die war schön, ja.
Ja. Und das wäre, wie du ja vorhin auch schon so schön gesagt hast, ein Punkt gewesen für Walt auszusteigen. Weil, ne, er hat jetzt irgendwie Geld und hat sich sein Problem soweit entledigt. hat auch da, naja, zumindest Verein das Richtige getan. Für andere wiederum nicht. Also diese Bombe in dem Krankenhaus, ne? Also er hat Hector damit geholfen, sich an Gas. An Gast zu rächen, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite, ja, hat er halt eine Bombe in einem Krankenhaus gezündet. Also, die andere News, die mir entfallen war, die Erik im Slack gerade noch eingeworfen hat, natürlich Nobody kommt mit Bob Odenkirk. Ich habe erst gedacht, es wäre eine Neuverfilmung des Westerns. Das Western Nobody.
Guter alte Terence Hill Western.
Ja.
Mein Name ist Nobody.
Ja, und Nobody ist der Größte, ja. Zwei großartige Filme. Und da habe ich gedacht so, ja, okay, ja, warum nicht? Und habe dann den Trailer gesehen, beziehungsweise dann schrieb Erik noch von den selben Leuten wie John Wick. Und also Nobody ist ein Film mit Bob Odenkirk und grob gesagt ist es, ja, Saul Goodman goes right.
Ach Gottchen. Okay.
Er spielt einen Ex-Soldaten, der durch irgendwelche Ereignisse so ein bisschen getriggert wird und irgendwie dazu gezwungen wird, wieder in seinen Job zurückzukommen. Auf jeden Fall sieht man irgendwie in einer Szene, wie er da von irgendwelchen Leuten angepöbelt wird und die auf brutalste Weise zerhaut. Und ja, der Trailer sah ganz lustig aus. Man findet auch sofort die Fans von Better Call Saul unter dieser Serie, in den Kommentaren, in dem Leute schreiben, oh, neuer Film mit Kevin Costner, cool. Und ja, soll nächstes Jahr ins Kino kommen im Februar. Und ja, also wahrscheinlich Kino eher nicht. Irgendwo kann man ihn dann gucken. Aber ja, auf den freue ich mich. Also weil zumindest die John Wick Teile bisher haben mir auch sehr gut gefallen. Da ist ja auch noch ein vierter in der Mache. Oder zumindest geplant. Dauert auch noch ein bisschen, bis der kommt. Aber ja. Ja, und die andere related News ist, dass X-Factor, das Unfassbare, oder wie es auf Deutsch, auf Englisch hieß, Beyond Belief, Fact or Fiction mit
Jonathan Frakes.
Sehr gut.
ist jetzt auf Amazon Prime Video. Und da könnt ihr die erste, eine Staffel fehlt, warum auch immer, die erste, die dritte und die vierte Staffel gucken. Die ersten Folgen sind auch noch nicht mit
Jonathan Frakes,
sondern mit, wie heißt der? Der Vater vom Thanos-Schauspieler.
Der Vater vom Thanos-Schauspieler. Wow, okay.
Ja, genau. In Belief, Moment. Ne. Es lädt.
Ich meine, dass Shatner jetzt sogar sowas Ähnliches macht wie X-Factor.
James Brolin.
Ah, okay. Ja, ja.
Der
okay.
Moderiert die ersten Folgen. Wo auch das Setting noch ein bisschen anders ist. Da sitzt er einfach nur in einem dunklen Raum, wo so ein paar Scheinwerfer immer hin und her fliegen. und ein, zwei Geschichten erzählt er auch so einfach, ohne dass man was sieht. Was auch ganz interessant ist, dann so irgendwie ein paar Sounds hinterlegt. Und ja. Genau, dann später eben Jonathan Frakes. Und ich fand es ganz fantastisch, dass er für die Serie How to Sell Drugs Online Fast da extra nochmal eine Szene gedreht hat in diesem Setting.
Ja, auf jeden Fall bester Mann.
Ja, und für eine deutsche Serie halt, ne? Also eine Netflix-Serie in dem Fall, aber das fand ich schon einen ganz kündigen Moment. Aber
ich kann mir auch vorstellen, dass X-Factor vor allen Dingen so ein deutsches Phänomen war, ne? Das ist eine Serie, die Deutschen gut fanden. Ich weiß nicht, wie gut die überhaupt in den USA gelaufen ist.
Aber ja.
So das David Hessler-Phänomen.
Ja, es hat nur knapp 4000 Bewertungen bei IMDb, aber immerhin eine 8,0 von 10. Es gab die letzten Jahre immer so zum hier irgendwie Jubiläum oder irgendwie sowas, hatte RTL 2 tatsächlich noch versucht, selber Folgen zu produzieren. Und es war immer ganz furchtbar. Also das ist wie ein Autounfall, also noch schlimmer.
Ja, ohne Jonathan Frakes geht
ja,
das
ja nicht. Ja, ohne Jonathan Frakes und also ganz furchtbar gemacht und ja, okay, da waren dann auch ein paar tatsächlich wahre Geschichten irgendwie dabei, ne, mit dem Mann, der irgendwie unbemerkt ein halbes Jahr lang in einem Haus einer Wohnung einer Frau gehaust hat und die Frau hat es nicht mitbekommen und in der Geschichte war es halt eine alte Dame, der irgendwie unterstellt wurde, ja, du hast irgendwie Alzheimer und nee, dabei hat dann ein Mann unbemerkt in ihrer Wohnung gehaust, der die ganze Zeit irgendwie dann da gegessen hat und deswegen sind da Dinge verschwunden und wurden bewegt.
Ich habe gerade mal nebenbei IMDb so ein bisschen durchgeklickt. Ja. Haben wir uns mal über Better Call Saul Ethics Training with Kim Wexler unterhalten?
Nee.
Was ist das? Also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, gibt es ähnlich wie dieses Gustavo Fring
Branding.
Zu Better Call Saul auch sowas für die fünfte Staffel.
Ja, genau. Das ging ein bisschen unter, weil sie das irgendwie nicht so richtig international promoten und da auch ein Geolog dahinter machen, was ein bisschen schade ist. Also die Einspieler, damals musste ich auch immer mit Opera und VPN an mir dann ziehen. weil die von hier aus normal leider nicht zu gucken waren auf der Seite von AMC. Die sind zwar gratis zu gucken, aber ja, leider nicht.
Na, die gibt's ja mittlerweile auch auf YouTube, habe ich gesehen.
Okay, ja.
Aber offensichtlich gibt's auch, hatte quasi Mike auch so eine Miniseries gehabt.
Ja, das kann
laut sein. Laut IMDb.
Ja, ja, ich glaube, ihr hört noch immer einen Einspieler davon oder sowas. Ich
habe sowas gesehen, ja. Warum gibt's das nirgendwo zu sehen? Das ärgert mich jetzt.
Ja, es ist ein bisschen schade. Das ist ähnlich wie mit den von Discovery, die Short Tracks.
Short Tracks, ja. Also auf jeden Fall, Shatner macht auch so eine Serie. Ne? The Unexplained, das Unerklärliche mit William Shatner. Das X ist auch rot geschrieben. Also es ist durchaus, glaube ich, gewollt, dass man sich so ein bisschen an X-Factor erinnert an der Stelle.
Ja.
Ist aber, glaube ich, eine Doku über irgendwelche Mysterien, die es in der Welt gibt.
Ja,
und, ich meine, läuft sogar bei Netflix, wenn ich das richtig mal gesehen hatte. Irgendwie.
Das kann sein, ja. Ja. Übrigens, im Deutschen hat James Brolin bei X-Factor die Synchronstimme von Picard.
Okay.
Und da bei Weipo jetzt ein paar Pay-TV-Sender noch dabei sind, wo halt unter anderem Sci-Fi dazugehört und da auch munterlustig Star Trek natürlich läuft. Und genau zu der Zeit, wo ich immer nach Hause komme, dann entweder TNG oder Enterprise läuft, habe ich das immer so ein bisschen geguckt und dann jetzt das zu gucken, war so ein bisschen so, selbe Stimme, anderer Darsteller, komisch.
Das ist ja Ernst Meinke, ne? Ich meine, den. Der war letztens auch mal bei Benjamin Stöwe im Museum, Star Trek Museum. Ja. Genau. Ernst Meinke. Der eigentlich gar keine Synchro mehr macht, aber für Picard hat er es nochmal gemacht.
Okay, cool.
Er war lange krank und hat gesagt, naja, für Picard komme ich nochmal wieder. Die Unexplained mit William Shatner ist auf jeden Fall in einem Prime Video Channel zu sehen. History Play in Deutschland.
Okay.
Also nicht bei Netflix, wie ich
aber es kann sein,
falsch
dass er bei Netflix war. Bei mir ist auch so. Als wenn das mal bei Netflix war. Ups.
Und Ethics Training scheint es auf Dailymotion zu sehen zu geben. Ansonsten, wenn man in den USA ist, auf YouTube.
Okay. Jo.
Also eine kleine Reise in den USA hilft an dieser Stelle weiter.
Genau, kann man ja, ist ja nicht weit, ne?
Genau.
Steigst du schnell in den Flieger, guckst du schnell an.
Eben. Gut. Kann ja jetzt auch wieder in die USA.
Ja, stimmt. Zumindest ein problematischer Faktor ist oder wird bald beseitigt.
Ja, im Januar.
Genau. Ja. Ja, gut. Dann ja, habt ihr hoffentlich heute das grandiose, fantastische Staffelfinale von The Mandalorian gesehen. Da gab es einen sehr überraschenden Gastauftritt. Wo zumindest im Deutschen leider die passende Stimme fehlte, warum auch immer, hat man sich dagegen entschieden, bewusst oder war unpässlich, ich weiß nicht, aber lieber Andreas, hast du noch Vorschläge für weitere Folgen, was man noch besprechen könnte oder Artverwandtes?
Redest von Breaking Bad? Da würde ich auf jeden Fall noch Ozymandias besprechen, ne? Die beste Folge aller Zeiten, von vielen genannt. Auf jeden Fall auf IMDb ist es die beste TV-Folge, die jemals im TV gelaufen ist, mit 10 von 10 bei unglaublich vielen Bewertungen.
Okay, ja.
Kann man sich mal geben. Spoiler, Hank Schrader dies. Das ist diese Folge. Was ansonsten, ne? Also Leute, ihr wisst, was ihr gucken müsst, ne? Ihr wisst, dass ihr Battlestar Galactica auf jeden Fall gucken müsst, was die beste Serie aller Zeiten ist. Und ansonsten, man kann alles, was Star Trek angeht, gucken. Und ich gucke aktuell gerade echt wenig, muss ich sagen, irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wird es auch wieder mehr. Ich habe ja jetzt meinen letzten Arbeitstag hinter mich gebracht. Dann kann ich eventuell mal wieder ein bisschen mehr den Deep Dive in Richtung Netflix oder Prime Video machen oder sowas. Mal schauen, was denn da gerade so angeboten wird. Aber habe wirklich sehr, sehr wenig geguckt in letzter Zeit. Ja, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Bei Prime Video kann man aktuell Malcolm in the Middle gucken, wo man quasi Bryan Cranston auch noch mal etwas jünger zu erleben hat. Mhm. Ist auch schön, weil er da auch eine sehr schöne Rolle spielt.
Sagen ja immer viele so, ja, das ist After Breaking Bad.
Ja, vor allen Dingen ist es, genau, vor allen Dingen ist es eben die Vorlage, ne? Also du nimmst irgendwie einen Darsteller, der eben Comedy begabt ist und setzt ihn in eine ernste Rolle und das funktioniert einfach fast immer bei den US-amerikanischen Serien, ne? Mhm. Also Das war, glaube ich, einfach ein sehr, sehr guter Move, den da in diese ernste Rolle zu setzen und gleichzeitig eben sein Comedy-Potenzial mit seinem Timing da auszunutzen. Das ist sehr, sehr gut. Hat ja bei Bob Odenkirk auch gut funktioniert, genau.
Ja. Ja, ansonsten werden wir bestimmt auch noch mal eine Folge, eine Q-Folge besprechen. Und da werden wir dann auch noch mal auf dich oder deinen Kollegen zurückkommen.
Ja, tu es, gerne. Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Sebastian freut sich bestimmt auch. Das heißt, einfach mal einladen, wenn es wieder etwas gibt, worüber wir denn was reden können. Das ist zum Beispiel Mandalorian so gar nicht. Aber es gibt bestimmt auch wieder die Gelegenheit, dass wir über irgendwas reden können. Und dann werden wir das auch sehr, sehr ausschweifend tun, so wie es unsere Art ist.
Ja. ich soll noch schöne Grüße vom Erik bestellen.
Ja, danke schön.
Der war heute leider verhindert und guckt gleich Fußball Union gegen Dortmund.
Ja, das wird auch kein großes Erlebnis für ihn sein, deswegen alles gut. Schöne Grüße, lieber Erik. Viel Spaß. Nimm's mit Fassung, wenn Union heute 4-0 gegen Dortmund verliert. Oh, oh.
Ob das so eingetreten ist, wisst ihr schon, wenn ihr diese Folge hören könnt.
Der Erik ist bestimmt gerade live im Stream und ärgert sich jetzt oder so.
Ich glaube, die fangen erst eine halbe Stunde an oder so.
Er ärgert sich schon mal warm.
Ja, sehr gut.
Ich drück Union die Daumen. Und ja, ich selber werde jetzt die Tage in Vorbereitung auf den nächsten anderen Podcast ach, nicht Tiger King, sondern
Tiger King. Ich würde gerne einen Podcast von dir über Tiger King hören. Mach mal einen Tiger King Podcast.
Hatte bisher noch kein Gast vorgeschlagen. Nee, hier die Serie mit Karate Kid.
Cobra Kai.
Cobra Kai, genau. Ja,
soll sehr gut sein. Habe ich auch nicht gesehen.
Die wollte der Gut ja beim letzten Mal vorschlagsweise besprechen. Und da habe ich gesagt, die haben die noch nicht gesehen.
Ach, Richard war bei dir zu Gast, ja.
Genau.
Schöne Grüße, ja.
Und habe dann am Ende der Folge gefragt, so, womöglich einen Termin fürs nächste Mal ausmachen für Cobra Kai? So, oh ja. ja, wenn die Leute gleich dran hat. Gut, sehr dann gut. Machen wir die Folge hier erstmal zu. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Jo, vielen Dank.
Und dann bis zum nächsten Mal, was auch immer das sein wird, vielleicht X-Faktor oder ja, was ähnliches.
Oder Discovery Panel.
Ja.
Montagmorgen. Nächste Besprechung, Terra Firma, Part 2. Tschüss.
Die fand ich gar nicht so schlecht, die Folge. Was ist die davor? Ja, oder ihr hört auch fleißig den Discovery Panel Adventskalender. Auch mal sehr gut, Podcast Adventskalender. Großes Lob dafür, für das Durchhaltevermögen.
Ja, vielen Dank. Es macht weiterhin Spaß, also sowas wie Spaß. Nennen wir es Spaß.
Die Hörer nennen es Spaß.
Das ist gut. Das ist für uns irgendwie danach ist alles egal.
Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Adieu. Tschüss. Und frohe Weihnachten.